Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie a Dio.
Zip FM.
Ein Projekt der Freien Radio.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM am heutigen Dienstag, dem 18. Februar von Radio Dreieckland aus Freiburg mit folgenden Themen. Provokation in Ungarn, die rechtsradikale Partei Jobbik macht Propaganda in einer ehemaligen Synagoge. Felix zieht in den Krieg, ein Buchtipp für eine etwas andere Erinnerung an den Beginn des Ersten Weltkrieges. Und Verfassungsschutz abschaffen, eine Aktion vor dem Bundestag in Berlin kommenden Donnerstag. Blicke nach Ungarn lassen eine nicht selten frösteln derzeit. Eiszeit herrscht dort in Sachen demokratische Entwicklung, Menschenrechte, Freiheit. Faschisten treiben vielerorts ihr Unwesen, aktuell auch in Sachen Geschichtsklitterung. Die offen national eingestellte Regierung versucht alles, um Ungarn als Opfer der Geschichte des 20. Jahrhunderts erscheinen zu lassen. Auf der anderen Seite verschwindet der Blick auf die Täterrolle von Teilen der ungarischen Bevölkerung. Und all das ausgerechnet im von der Regierung ausgerufenen Gedenkjahr an die Opfer des Holocaust. 430.000 Juden und Jüdinnen sind auch von ungarischen Nazis in Konzentrationslager verschleppt und ermordet worden. Der Antisemitismus in Ungarn heute wird konkret vor allem durch eine Partei geschürt, durch die neonazistische Partei Jobbik. Vor einem halben Jahr hat ein Abgeordneter der Partei im Parlament gefordert, die jüdischen Politiker zu kennzeichnen. Am vergangenen Freitag eine weitere Provokation der rechtsradikalen Jobbik. Sie führte eine von der Polizei durchgesetzte Wahlkampfveranstaltung durch mit 250 Anhängern in einer ehemaligen Synagoge in Estergom, einem kleinen Städtchen 50 Kilometer nordwestlich von Budapest. Radio Korax war vergangenen Freitag gewissermaßen live dabei. Die Kollegen aus Halle riefen bei protestierenden AntifaschistInnen sowie der Journalistin Gina Böhni an. Sie hatten sich vor der Synagoge im ungarischen Estergom versammelt.
2014 ist ein sehr ereignisreiches Jahr für Ungarn. Zum einen sind in 50 Tagen die Parlamentswahlen, also am 6. April. Zum anderen hat die Regierung das Jahr 2014 zum Holocaust-Gedenkjahr deklariert. Ein Gedenkjahr, das nun jeden Tag für Skandale sorgt. Zum Beispiel wurden eben die verschiedenen jüdischen Glaubensorganisationen und Gemeinschaften nicht in die inhaltliche Gestaltung des Jahresprogramms einbezogen. Heute, Freitagabend, sorgt nun die Jobbik, die parlamentarische Rechtsaußenpartei, für einen weiteren Skandal. Sie hält nämlich ihre Kampagnenveranstaltung in der ehemaligen Synagoge von Estergom. Man muss auch wissen, dass die Synagoge hier in Estergom für die älteste jüdische Glaubensgemeinschaft Ungarns steht. Nun sind viele hundert Protestierende aus Budapest angereist in die 50 Kilometer entfernte Stadt an der Donau nach Estergom angereist. Ursprünglich wollten sie eine Menschenkette bilden, um die Jobbik daran zu hindern, in die Synagoge einzudringen. Das kann aber laut Gesetz nicht gemacht werden, weil die Leute, wenn sie das verhindern würden, eine Gesetzesverletzung begehen würden und abgeführt würden. Hier neben mir steht einer der Teilnehmer, Dena Schlajosnag.
Wir glauben, dass das jetzt schlicht eine Provokation von der Jobbik ist und das wollen wir einfach nicht zulassen. Wir wollen das natürlich jetzt nicht mit Gewalt verhindern, dann würden wir uns strafbar machen, aber wir demonstrieren. Soeben werden die Namen der Mitglieder der ehemaligen jüdischen Gemeinschaft, die von hier damals abtransportiert wurden, die werden jetzt gerade vorgelesen.
Mhm. Vielleicht können Sie uns die Situation vor Ort beschreiben. Wo in Estergom befindet sich diese ehemalige Synagoge und wie ist die Aufmerksamkeit für die Veranstaltung gerade?
Ja, also diese ehemalige Synagoge findet im Innenstadt statt. Esztergom ist überhaupt keine große Stadt, also da ist aber wir sind von der Donauufer so 100 Meter entfernt. Die Demonstranten, die kommen meistens aus Budapest, die sind noch nicht alle da. Es werden noch zwei Busse kommen und ich glaube, wir werden dann so zwischen 200-300 werden. Ganz starke Polizeiaufgebot vor Ort und ja, also so sieht es momentan aus. Okay. Die Stimmung ist eigentlich sehr positiv in dem Sinne, also wir halten natürlich zusammen. Es ist noch niemand von der Jobbik zu sehen. Aber die Veranstaltung soll erst um 7 Uhr losgehen.
Jetzt haben Sie gesagt, es handelt sich aus Ihrer Sicht um eine klare Provokation der Jobbik. Warum würden Sie sagen, haben Sie sich diesen Ort ausgesucht, mal abgesehen, was heißt diese Provokation, anstatt eines Ortes, der normalerweise eher so national aufgeladen ist?
Naja, also ich glaube nicht, dass das was sehr lange erklären sollte. Grundsätzlich findet ein Bürgertreffen meinetwegen in einer Schule oder irgendwo in einem Kulturhaus statt. Das heißt natürlich jetzt auch so ein Kulturhaus, aber ausgerechnet eine ehemalige Synagoge, ausgerechnet am Freitagabend noch dazu, nicht? Also das kann ich nicht anders interpretieren als eine ganz klare Provokation.
Sie dürfen die Synagoge nicht absperren, indem Sie sie umkreisen und sozusagen mit einer Menschenkette abschirmen. Wie sieht denn die Form des Protestes aus, die Sie in Ungarn aktuell als Antifaschisten wählen können?
Naja, also ja, Menschenkette dürfen wir nicht bilden. Das hat uns die Polizei verboten. Das wird jetzt einfach auch verhindert. Es wird sicher keine Konfrontation geben, da bin ich ziemlich sicher. Die Antifaschisten in Ungarn, naja, also um ehrlich zu sein, wir sind nicht besonders stark. Es ist leider nicht mit Deutschland vergleichbar. Also ich weiß, ich war auch in Deutschland schon ein paar Mal an Antifaschisten-Demos. Da sagen meine Freunde in Deutschland, wenn es nicht zehnmal so viel Antifaschisten dabei sind, das ist eigentlich schon etwas Negatives. Das ist keine Erfolg mehr. Jetzt, ja, okay. Soeben kommen die Jobbik-Leute mit Flaggen, mit Arbeitsstreifenflaggen und mit Parteiflaggen. Aber momentan sind es nur noch, vielleicht 10. Also die sind die Ersten, die soeben vorbei marschieren. Die kommen hier jetzt vorbei und die müssen jetzt praktisch durch die Menge, durch die Antifaschisten. Okay, also ja, jetzt, die werden jetzt von der Polizei aufgehalten. Und die dürfen hier nicht vorbei. Mhm. Die dürfen hier nicht durch. Die müssen den anderen Weg. Das wäre natürlich auch eine Provokation gewesen. Im Übrigen, das ist jetzt ganz interessant zu sehen, vor mir ist ein Jobbik-Mann mit Arbeitsstreifenflagge und hier neben mir ein Antifaschist mit einer Europaflagge. Dazu sollte man sagen, dass heute war die letzte Sitzung des ungarischen Parlaments und die Jobbik-Abgeordnete, die haben die Europaflaggen übers Fenster geworfen. Und deshalb marschieren wir jetzt mit Europaflaggen vorbei.
So wird das Symbol der Europäischen Union zu einem antifaschistischen Symbol auch interessant.
Ja. In Deutschland ist es überhaupt nicht trivial. Für uns, für ungarische Antifaschisten, ist die Europaflagge ein antifaschistisches Symbol.
Vielleicht können Sie uns abschließend mal noch kurz die Situation schildern, wie die Medien in Ungarn mit diesen Momenten, wie jetzt heute, jetzt gerade in Esztergom umgehen. Wie ist denn die Berichterstattung darüber?
Es ist sehr wenig zu hören. Es ist sehr wenig zu hören. Es gibt praktisch eins oder höchstens zwei Radiosender, eigentlich nur ein Radiosender und ein anderes Radio am Internet, Clubradio, und jetzt gibt es noch ein anderes, Quatschier, das ist ganz neu, aber es ist nur am Internet, und es gibt noch ein Fernseher, und das ist alles, die bringen etwas, die staatlichen, also die anderen und auch die sozusagen neutralen Sendern, da hört man einfach null. Schlicht null.
Herr Notsch, ich danke Ihnen vielmals für diesen kurzen Bericht jetzt erstmal an dieser Stelle.
Ich danke auch für die Gelegenheit.
Ich wünsche Ihnen einen starken Rückenwind für Ihre Arbeit und Ihr Engagement.
Auf Wiederhören.
Hallo Gina. Vielleicht kannst du noch einmal abschließend sagen, was jetzt noch passieren wird.
Also, wie Dene schon erzählt hat, wollten eben Jobbik durch diese protestierende Menge spazieren, aber das ging dann nicht. Die Polizei ist da, etwa mindestens ein Dutzend, zwei Dutzend Polizisten sind da sofort herbeigeeilt. Also sie schützen uns. Sie konnten nicht durchgehen. Die Veranstaltung, die Jobbik, die Kampagnen, das ist ja eine Wahlveranstaltungskampagne, die in der ehemaligen Synagoge um 19 Uhr beginnt. Wir wissen nicht, wir bleiben einfach hier, wir wissen nicht, was geschehen wird. Ganz klar ist, dass die Menschenkette, wie Dene schon gesagt hat, nicht gebildet wird jetzt.
Wir bleiben noch ein wenig bei der politischen Geschichte, vielleicht auch Geschichtsaufarbeitung oder auch Um- und Neudeutung der Geschichte. Wer nämlich beobachtet, mit welchem Engagement seit Jahren daran gearbeitet wird, unsere Erinnerung an die jüngere deutsche Geschichte in gewünschte Bahnen zu lenken, wird sich im aktuellen Jahr 2014 auch mit dem Ersten Weltkrieg auseinandersetzen dürfen. Und das, wo doch ohnehin schon in jedem Städtchen oder Weiler Heldengedenkmäler an die ach so heroischen Taten irgendwelcher deutscher Soldaten erinnern. In deutlichem Kontrast zu solcher Geschichtsglitterung steht ein kleines Buch von Michael Landgraf, Felix zieht in den Krieg. Das Buch wendet sich in erster Linie an Kinder und Jugendliche. Es beschreibt den Beginn des Ersten Weltkriegs aus dem Blickwinkel eines damals gerade mal wehrpflichtigen Jugendlichen im Jahre 1914. Ganz passend scheint dieser Blickwinkel zu sein in einer Zeit, in der etwa ein bundespräsidialer Herr Gauck Sachen formuliert wie militärische Verantwortung übernehmen, was im Klartext auch wieder nichts anderes heißt als Bundeswehr verteidigt Rohstoffe am Hindukusch. Und damit nicht allzu viele solcherlei Stories ernst nehmen, kommt das Buch Felix zieht in den Krieg gerade recht. Mit dem Autor und friedensbewegten Pfarrer Michael Landgraf aus dem Raum Mannheim sprach der Bermuda-Funk aus Mannheim.
Wir waren vor 2 Jahren in einem Kreis von Dozenten in ganz Deutschland zusammengesessen und haben immer wieder mal geschaut, was gibt's denn für Jubiläen und Ereignisse, die uns in der Lehrerfortbildung beschäftigen. Und da ist natürlich das Thema Erster Weltkrieg ein ganz großes Thema schon vor 2 Jahren gewesen. Dass dann natürlich Unterrichtsmaterialien entstehen für alle Fächer, das ist war klar. Ich bin aber schon jetzt länger dran, im Grunde immer wieder Erzählungen zu schreiben, gerade für Jugendliche, die im Grunde den Jugendlichen einen Einstieg in eine fremde Welt möglich machen, sei es jetzt eine fremde Religion oder ein anderes historisches Ereignis. Und dann habe ich mich mal dran gewagt an so eine Biografie von einem Schüler, der vor 100 Jahren in den Ersten Weltkrieg zog. Und das ist dann im letzten Jahr erschienen, das Buch. Hm?
Ja, das haben wir jetzt auch vorliegen. Es ist sehr schön illustriert mit Postkarten.
Ja, die Illustration, die war uns sehr wichtig, denn wir wissen, dass im Grunde natürlich wissenschaftliche große Werke von Kindern, Jugendlichen, aber auch von vielen Erwachsenen gar nicht mehr so gelesen werden. Deswegen kam die Idee, dass wir eigentlich begleitend zu der Geschichte von dem Felix auch immer Feldpostkarten aus der damaligen Zeit mit einspielen. Denn die Feldpostkarten waren damals ein wichtiges Kommunikationsmedium.
Ja, also im Prinzip auch ein Propagandamedium, um es mal deutlich zu sagen.
Ja, natürlich, klar. Aber was kommuniziert worden ist, waren natürlich auch Botschaften, die für uns heute ganz spannend sind, zu entschlüsseln, wie haben die Leute damals getickt. Wenn man so Postkarten sieht, die im Grunde millionenfach, 2 Millionen steht am Rand von einer Postkarte, der braucht, wir wollen sie jetzt verdreschen, draufsteht, dann war völlig klar, dass die Menschen damals den Krieg überhaupt gar nicht in seiner Brutalität einschätzen konnten, sondern das war im Grunde genommen fast eine Verharmlosung des Krieges und deswegen sind ja viele dann einfach blind in den Krieg marschiert.
Ja, man darf nicht vergessen, 1871 gab es ja den Deutsch-Französischen Krieg, der mit einem Sieg der Deutschen, der Gründung des Deutschen Reiches geendet hat. Das muss man vielleicht so als zeitlichen Rahmen noch mit dazu denken.
Den haben wir auch mit drin. Ich habe das Einstiegskapitel ganz bewusst so gewählt, dass wir nicht mit dem Ersten Weltkrieg einsteigen, sondern der Felix, der ja aus seiner Biografie erzählt, der erzählt in einem ersten Kapitel über die Zeit vor dem Krieg, also wie er zum Krieg erzogen worden ist. Und da spielen dann mit hinein zum einen Bilder aus seiner Fibel, aus seinem Erstklassbuch, wo damals schon der militärische Drill den Erstklässlern beigebracht worden ist. Da spielt mit hinein, dass man eben damals auf den Schulhöfen den Sedan Tag. Der Sedantag selber, der Erinnerungstag an die Schlacht von Sedan, der war ja eigentlich ein Feiertag, aber zur Vorbereitung des Tages hat man auf Schulen oft diesen Sedantag nachgespielt. Das spielt da mit rein. Und natürlich fanden sich überall damals in Deutschland, in den Städten, auch Erinnerungsdenkmäler, Kriegsdenkmäler, die an den Krieg 1870-71 erinnerten. Und das spielt eben da auch mit rein.
Das Buch ist jetzt im Agiro Verlag erschienen. Das ist ein Kleinverlag, über den du vielleicht uns ein bisschen was erzählst.
Ja, gern. Also der Agiro Verlag sitzt in Neustadt an der Weinstraße. Es ist im Grunde genommen erstmal ein Betrieb, ein kleiner Familienbetrieb sozusagen von 3 Leuten. Es ist für mich deswegen so spannend, denen zusammenzuarbeiten, weil es da auch kurze Wege gibt. Also ich arbeite auch mit großen Verlagshäusern zusammen, großen Schulbuchverlagen oder auch anderen. Aber manchmal hat so die Arbeit mit einem kleinen Verlag natürlich auch den Vorteil, dass die Wege kurz sind, dass man eben kreativer vielleicht mit manchen Dingen umgehen kann, als wenn das da so eine große Abteilung natürlich beschließt. Wir konnten dieses Buch viel hochwertiger ausstatten, dadurch, dass wir im Grunde dann uns kurz überlegten, wie ist so die Spanne von dem, was so ein Buch hergibt und so weiter. Also das ist im Grunde genommen spannend gewesen, mit so einem kleinen Verlag zusammenzuarbeiten. Da hast du viel mehr Möglichkeiten als Autor, als mit so einem großen.
Michael, du bist im weitesten Sinne in der Friedenserziehung tätig und du wolltest noch was dazu praktisch noch mal was ergänzen.
Die Geschichte mit der Friedenserziehung ist ja natürlich so, wenn du nicht weißt, was wirklich Krieg bedeutet, dann kannst du wahrscheinlich auch kaum einschätzen und schätzen, was eigentlich Frieden ist. Deswegen ist ein wichtiger Faden im Buch, dass man dem ein bisschen nachspürt, was im Grunde vor 100 Jahren auch Krieg ausgemacht hat. Also zum einen diese Kriegsbegeisterung am Anfang, dieses blinde Losrennen in den Krieg, das hat man häufig in Kriegen dann. Die Erfahrung eines Kriegsalltags, das ist dann die Beschreibung von 1915, wo die in den Schützengräben drin sitzen und gleichzeitig aber auch diese Erfahrung von Schlachten machen, wo sie im Grunde genommen gar nicht das mit dem Zusammenhang bringen, was sie eigentlich früher mal gedacht haben, was Krieg war, ne? Diese Kindheitsträume, wenn man denkt, man geht einfach nur los und bringt dann alle möglichen Feinde um. Dann das Erleben von diesen Schlachten in Verdun und an der Somme, wo da wirklich täglich 15.000, 20.000 Menschen einfach so dahingerafft worden sind. Man hat keinen Strich daraus gelernt, hat jeden Tag die Leute wieder nach vorne geschickt, sodass am Schluss sowohl in Verdun als auch in der Somme jeweils 1 Million Menschen tot waren, allein in diesem Jahr 1915, wo man sich dann fragt, was ist der Mensch eigentlich angesichts dieses Elends? 17 dann spielt eine Rolle, dass der Krieg nicht nur auf Schlachtfeldern stattfindet, sondern dass der auch im Grunde irgendwann mal die Heimat erreicht. 1917 war hier in Deutschland der sogenannte Steckrübenwinter, weil die Menschen nichts anderes mehr zu essen hatten außer Steckrüben und nur noch eine sehr kontingentierte Nahrung. Und am Ende des Krieges, wenn er dann verloren geht, blieb im Grunde genommen sowas wie ein großes Loch übrig. Also das heißt, was folgt im Grunde nach diesen 4 Jahren? Ein großes Loch, in das die Leute reingefallen sind. Und das dann natürlich dann, wenn das dann so passiert, wie das dann in Versailles gewesen ist, dass man eben noch Mordsreparaturen zu bezahlen hat und so weiter, dass dann im Grunde genommen der nächste Krieg natürlich dann schon wieder in Blickweite war.
Ja, das wollte ich gerade Fragen zwischen dir. Der Erste Weltkrieg, der war schon eine Katastrophe schlechthin. Ja. Es hat aber nicht gereicht. Es muss noch ein zweiter her.
Ja, ich beginne und ende, Felix zieht in den Krieg, mit dem Jahr 1925. Das hat eine bestimmte Bewandtnis. Wenn Sie sich mal umschauen, wo überall so Kriegsdenkmäler stehen, die sind alle so zwischen 1923 und 1927 in der Regel entstanden mit einer mit sehr martialischen Posen darauf, wo man zum Teil natürlich den Toten gedenken wollten, aber auch gleichzeitig im Grunde genommen die verlorene Ehre, wie man damals im Grunde das sagte, wieder in irgendeiner Form aufarbeiten wollte. 1925 war aber auch noch ein anderes Datum, denn ich ende 1925 damit, dass der Felix, der inzwischen Lehrer für Französisch und Geschichte geworden ist, sich wundert, was denn so abgeht. Denn auf der einen Seite hat er ganz bewusst Französisch gelernt. Die Pfalz war ja damals wie alle linksrheinischen Gebiete französisch besetzt, um ja mit dem alten Erbfeinddenken, das ja im Grunde 300 Jahre gegärt hat, da einigermaßen zurechtzukommen. Auf der anderen Seite wundert er sich dann auch über das, was eigentlich um ihn herum so abläuft. Auf der einen Seite spürt er, dass so eine Friedensbewegung entsteht. Damals waren das Literaten, waren das Künstler. Käthe Kollwitz habe ich hinten dann noch mit abgebildet, die 1924 ja ein sehr spannendes Bild, das ja heute noch aktuell ist in der Friedensbewegung, Nie wieder Krieg, damals gestaltet hat für einen großen Jugendtag. Und auf der anderen Seite tauchten dann schon die Nazis auf. Die Nazis, die es dann geschafft haben, ein Loch zu füllen, das bei vielen Menschen nach dem Krieg einfach da war, nämlich dieser absolute Verlust an alles, was sie eigentlich vorher glaubten. Und das haben die dann geschafft, wieder einigermaßen aufzufüllen, sodass die Leute wieder blind in den nächsten Krieg dann auch liefen, weil sie sich natürlich dann auch dieser Gruppe anvertrauten.
Das war Michael Landgraf, Autor des Buchs Felix zieht in den Krieg. Das ist eine Erzählung über den Ersten Weltkrieg und seine Folgen, erschienen im Agiro Verlag. Wir danken dir, Michael, für deinen Besuch.
Gerne.
Ja, und auch in unserem dritten Beitrag kommen wir nicht so völlig um Historisches drumherum, sind mit einer konkreten Forderung aber sehr im Hier und Jetzt, nämlich Verfassungsschutz abschaffen. Seltsamerweise denken nämlich viele erstmal an die ach so bösen USA und die dortige NSA, wenn von Geheimdiensten die Rede ist. Doch wie sieht's hier aus? Leider ist es keineswegs übertrieben zu behaupten, dass der hiesige Inlandsgeheimdienst ein Sammelbecken ist für Männer mit, vorsichtig ausgedrückt, befremdlicher Nähe zu Nazi-Organisationen. 1950 wurde der Verfassungsschutz gegründet als Bollwerk damals gegen den Kommunismus. Bei diesem Auftrag verwundert es nicht, dass mit Hubert Schrübbers gleich 1955 ein Nazi-Jurist Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz wurde. Fürs Telefonabhören war er persönlich zuständig. 3,5 Millionen MitarbeiterInnen des öffentlichen Dienstes ließ er bespitzeln, eine stattliche Zahl. 3,5 überwachte öffentliche Angestellte. Davon wurden 265 Briefträger, Lehrerinnen dann tatsächlich entlassen, meist wegen Mitgliedschaft in der DKP, was sich sicherlich auch ohne Telefonabhören hätte erledigen lassen. Und heute nun? Kommunismus scheint keine reale Bedrohung mehr zu sein, also den Verfassungsschutz eben einfach abschaffen. Ist eine Einrichtung, die bis heute überdurchschnittlich eng mit Nazis zusammenarbeitet, vielleicht eher eine Bedrohung als ein Schutz für die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Der Titel »Konsequenzen aus NSU-Morden – Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen« Fragezeichen, erinnert an die berühmten drei Affen und ist Überschrift einer politischen Aktion der Humanistischen Union, mit der diese Menschenrechtsorganisation ihrer Forderung nach einer Abschaffung des Verfassungsschutzes mehr Gehör verschaffen will. Diese Woche Donnerstag, am 20. Februar, werden die Affenbilder vor dem Bundestag ins Medienspiel gebracht. Wer die drei Affen nun sein sollen? Kanzlerin Merkel, Innenminister de Maizière, Verfassungsschutzchef Maaßen. Die Frage von Radio Lora aus München an die Kampagnenleiterin der Humanistischen Union, Astrid Gölz, warum gerade diese drei?
Aus den NSU-Morden wäre unsere Konsequenz ganz deutlich, die Verfassungsschutzämter abzuschaffen und auch mehr gegen gesellschaftlichen Rassismus in Deutschland zu unternehmen. Und da ist halt wirklich die Bundespolitik gefordert. Deshalb Frau Merkel, Herr Maaßen als Chef des Geheimdienstes, des Verfassungsschutzes und der Mensch, der als Bundesinnenminister tätig ist, der sich mit seinen Landesinnenministern einig werden muss, um die Verfassungsschutzämter abzuschaffen.
Eigentlich soll uns ja der Verfassungsschutz nicht nur gegen Rassismus impfen und vor rechtsradikalen Mördern schützen, sondern auch in anderen Bereichen tätig sein. Wer soll uns denn, wenn die verboten werden, vor islamistischem Terror, vor Bomben in Zügen schützen?
Ja, das Problem beim Verfassungsschutz ist, also einmal der euphemistische Name, es handelt sich einfach um einen Inlandsgeheimdienst und der Schutz der Verfassung obliegt letztendlich allen Bürgerinnen und Bürgern. Das Problem beim Verfassungsschutz ist, dass er eben gar nicht wie andere Inlandsgeheimdienste dann tätig wird, wenn Straftaten im Anmarsch sind. Also wenn nun wirklich es Hinweise gibt, dass eine Terrorzelle gerade einen Angriff starten will oder eine Bombe legen will, dann muss die politische Polizei dort eingreifen. Das ist auch heute so, das ist so geregelt. Der Verfassungsschutz wird tätig weit im Vorfeld von Straftaten.
Beispielsweise in Form von Informanten, die aber dann ihre Informanten über den Verfassungsschutz eben an den BND und die Bundespolizei weitergeben.
Das könnten sie machen, aber sie sind dazu nicht verpflichtet. Und das ist ja auch das große Problem, was bei dem NSU, aber der NSU-Aufklärung überhaupt nicht funktioniert hat. Da waren ja ganz viele V-Männer, V-Leute in der Nähe dieses Terrortrios. Da gibt es ganz viele Beispiele und es saß zum Beispiel ja auch direkt ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in Hessen, in Kassel, in dem besagten Internetcafé während eines Mordes dieses Terrortrios. Und trotzdem, trotz all dieser Dinge, hat der Verfassungsschutz seine Informationen nicht weitergegeben. Und es liegt halt daran, dass der Verfassungsschutz selbst ein Interesse daran hat, seine Quellen, die ja diese V-Leute sind, zu schützen.
Nun, der Verfassungsschutz,
das ist einfach ein System, was nicht funktioniert.
Der Verfassungsschutz ist kein monolithischer Block. Da gibt es zum Beispiel auf der einen Seite den Verfassungsschutz in Sachsen, vor allem den in Thüringen, bei dem ich den Eindruck habe, das war eher eine kriminelle Tarnorganisation zum Erzielen von möglichst viel Steuergeldern, die dann den NSU-Terrorhelfern ausgezahlt werden. Auf der anderen Seite aber Verfassungsschutzämter, die schon etwas genauer sich angucken, wes Geistes Kind diejenigen sind, die für sie arbeiten. Warum schmeißen sie alle in einen Topf?
Na, wir sagen, dass das strukturelle Probleme sind des Verfassungsschutzes. Wenn ich als Verfassungsschutz meine Quellen schützen möchte, egal ob sie jetzt zum Linksterrorismus rausgeschickt werden oder islamistischen Terrorismus oder auch Rechtsradikalismus, dann möchte ich trotzdem meine Quellen schützen und dann sorge ich eben nicht dafür, dass die Informationen an die Polizei weitergegeben werden. Wir denken, das ist einfach ein systematischer Fehler, der damals in der Sicherheitsarchitektur gemacht wurde, als man das aufgebaut hatte. Es reicht voll und ganz die politische Polizei, um solche Straftaten, politische Straftaten zu verhindern. Und der Verfassungsschutz ist halt eine Behörde, die sich dann seine Aufgaben selbst schafft.
Ich habe halt die Befürchtung, dass hier eine symbolische Aktion wäre, den Verfassungsschutz abzuschaffen, die letztlich den Blick auf die wirklichen strukturellen Probleme eher verstellt. Nämlich die strukturellen Probleme, die wir nicht nur im Verfassungsschutz haben, sondern auch im BND, auch in den verschiedenen Ebenen der Polizeihierarchie, insbesondere auch in den SEKs und SEK-Führungskommandos. Dass nämlich tatsächlich dort eine Form von Kameraderie herrscht, die tatsächlich rechte Umtriebe befördert.
Ja, das will ich gar nicht bestreiten. Wir konzentrieren uns mit der Kampagne jetzt erstmal auf den Verfassungsschutz. Und noch zu dem Thema, was Sie ansprachen, in anderen Bundesländern sieht das anders aus. Und das ist doch der Verfassungsschutz, den kann man nicht insgesamt verdächtigen. Niedersachsen zum Beispiel ist ein Verfassungsschutz, der jetzt eine neue Verfassungsschutzpräsidentin hat und eigentlich sehr offen und transparent auftritt und trotzdem ist dort jetzt aufgetreten, dass sie verschiedene Journalisten beobachtet haben und jetzt nochmal ihre ganzen Datenbanken durchsuchen müssen und es war halt hauptsächlich bekannt geworden, ist ja der Fall von Frau Röpke, die auch im Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus tätig war, also journalistisch tätig war, um darüber aufzuklären und zu berichten und deshalb also... Es passieren halt immer wieder Dinge und wir sagen einfach, dieser Verfassungsschutz ist unnütz.
Finden Sie das eigentlich in Ordnung, dass man sich einen Lehrer und einen Polizist etwas genauer anguckt, bevor man ihn als Staatsbediensteten akzeptiert?
Also nicht in der Form, wie es im Moment gemacht wird.
Sondern?
Darüber müsste man sich dann politisch eine Debatte führen und gesellschaftlich.
Weil ich finde, das ist nämlich eine heikle Debatte. Auf der einen Seite ist man gegen den Extremismus, Klausel und Paragraphen, aber auf der anderen Seite will man dann doch nicht, dass Nazis Lehrer werden.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die, glaube ich, noch gesellschaftlicher Debatte benötigt.
Ist schwierig, ne? Weil mir fehlt die Debatte, weil ich finde, um ehrlich mit solchen Themen umzugehen, muss man dann auch die unbequemen Teile der Debatte führen.
Ja, da haben Sie ganz recht. Also wir mit der Kampagne Verfassungsschutz abschaffen werden auf jeden Fall weiter aktiv sein und am kommenden Donnerstag in Berlin eine Aktion vor dem Bundestag machen, wenn nämlich das Plenum über die Ergebnisse aus dem NSU-Untersuchungsausschuss berät.
Ja, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Nachlesen könnt ihr uns auf unserer Webseite cbfm.net. Bis morgen dann. Tschüss.